Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Erster Advent. Wir wünschen euch allen, unseren treuen und auch neuen Zuhörerinnen und Zuhörern, eine tolle Adventszeit. Und das wünschen wir nicht nur euch, sondern ich dir auch. Hallo Henrike.
Hallo Tobi, dir auch. Schönen ersten Advent. Die Sonne scheint.
Ja, bei dir in Köln? Köln ist ja normalerweise prädestiniert dafür, im Dezember uselig zu sein, sprich grauer Himmel und Sprühregen in die Fresse.
Hatten wir auch, ja. Aber heute hat es sich mal für Sonnenschein und irgendwie 6 Grad entschieden.
Sehr schön, sehr schön. Hier im kalten Norden in Hamburg ist es blauer Himmel. Der wird sich nachher wahrscheinlich wieder verdüstern, wenn der HSV das nächste Mal verliert. Aber das ist ja kein Fußball-Podcast, sondern Tennis-Podcast. Und Tennis ist in der sogenannten Off-Season, zumindest die Profis, die sich auf ATP- und WTA-Turnieren verdingen, haben Pause. Und wir dachten Mitte der Woche schon, ach, vielleicht machen wir auch mal Pause. Wird schon keiner merken, wenn wir mal eine Woche nicht auf Sendung sehen. Weit gefehlt. Sofort kamen Tausende von Anfragen, dass doch diesen Sonntag bestimmt ein neuer Podcast von uns kommt. Und also haben wir in dem Fall die WTA gebeten, uns ein Thema zu geben. Und siehe da, sie waren willig, die WTA. Henrike, was ist passiert?
Na, ob die WTA willig war und sich das so gewünscht hat, weiß ich nicht. Aber Iga Świątek war willig und kam mit einem Video auf Social Media raus, dass sie, wenn auch unfreiwillig,
das ja, also sind sie ja immer.
Ja, gut,
sorry,
das stimmt. Sie eine einmonatige Dopingstrafe kassiert hat, von der sie jetzt noch 8 Tage bis absitzen muss, bis einschließlich den 4. Dezember, weil sie vor Cincinnati eine Urinprobe abgegeben hat. Und in dieser Urinprobe wurde eine verbotene Substanz gefunden, Trimetazidin. Und ja, wenn man verbotene Substanzen nimmt, führt das normalerweise zu entsprechenden Konsequenzen.
Normalerweise. Und das haben wir dieses Jahr schon mal gehabt. Bevor wir in den Fall nochmal einsteigen, weil vielleicht werden einige von euch gar nicht die Zeit, die Muse oder die Detailtreue gehabt haben, das nachzulesen. Aber Henrike, du sowieso immer als unsere Doping-Expertin und in dem Fall ich auch, habe es mir durchgelesen. Ich glaube, das ist schon ganz interessant, das nochmal einzuordnen. Aber eins vorneweg natürlich, ist natürlich schon ein Schlag ins Kontor, dass die beiden Nummer 1, wobei aktuell ist es ja Arina Sabalenka, nichtsdestotrotz, Iga Świątek und Jannik Sinner, die jeweiligen Weltranglisten, Ersten ihrer jeweiligen Rangliste, beide des Dopings, ob willentlich, unwillentlich, aber zumindest der in ihrem Körper befindlichen Dopingsubstanzen überführt in einem Jahr. Sowas hat es auch noch nicht gegeben, oder?
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Also das ist schon extrem. Und glaube ich, deswegen habe ich ja auch gesagt, dass die WTA dieses Thema bestimmt nicht aufwerfen wollte. Ja, das ist schon kein gutes Bild für Tennis, muss man mal sagen. Und auch, ich denke, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wie mit diesen Fällen umgegangen wurde von Seiten der kontrollierenden Instanzen, wirft es keinen guten Eindruck, kein gutes Licht auf den Tennissport. Ne? Man sollte das natürlich nicht nur auf die Top-Sportler reduzieren, aber im Grundsatz ist es ja schon so, dass man eigentlich möchte, dass das Maß der Dinge in einer Sportart dann auch entsprechend weißwestig durch die Welt geht.
Absolut. Also über den Prozess sozusagen, wie das in dem Fall jetzt hier gehandelt wurde, über den Jannik Sinner-Prozess, also das den Ablauf haben wir schon breit gesprochen, über den Prozess hier, der Bestrafung, der Suspendierung und auch über, wie wir beide das oder du und ich das vielleicht jeweils individuell werten, sollten wir gleich sprechen und wollen wir natürlich sprechen, vielleicht vorneweg nochmal so eine Einordnung und da ergänzen wir uns einfach beide. Wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, wer hier den Chronisten gibt. Aber ich glaube, das ist schon ganz interessant, wenn man die veröffentlichten, ja, in dem Fall kann man schon sagen, Fakten sich mal ansieht, und zwar auf Basis eben des veröffentlichten Berichtes, wie das alles vonstatten ging, dann ist das schon ganz, ganz interessant und mag vielleicht dann auch in der Beurteilung dazu führen, ja, dass das wirklich in dem Fall versehentlich war. Aber Thema Prozess und wie werten wir das Ganze, und das Thema Doping im Tennis kommen wir noch dazu. Vielleicht mal so, Cincinnati ist ja, wie ihr alle sicherlich wisst, eins der beiden Masters in der Vorbereitung auf die US Open, sprich nach der Sandplatzsaison, beziehungsweise nach Rasen hat Swiatek ja in Paris noch auf Sand gespielt bei den Olympischen Spielen, hat dort, soweit ich mich erinnere, Bronze geholt. Und hat sich dann auf dem Weg nach Amerika gemacht. Wurde eben in Cincinnati allerdings in einer sogenannten, wie heißt das, außerhalb des Turniers Kontrolle überprüft. Das heißt also, bevor das Turnier gestartet ist. Und das ist insofern wichtig zu wissen, denn was geschah? Sie gibt an, dass sie schon seit längerer Zeit, insbesondere durch das Thema Travel, durch verschiedene Zeitzonen, Schwierigkeiten hat, in den Schlaf zu finden, und hat sich deswegen schon seit längerer Zeit ein Melatoninpräparat verschreiben lassen. Melatonin ist ein Mittel, was hilft beim Einschlafen, was auch nie auf der Dopingliste steht. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, Stefanos Tsitsipas hat, glaube ich, voriges Jahr oder vor 2 Jahren in Indian Wells mal verloren. Da hat er gesagt, er wäre super schläfrig gewesen. Er wisst auch nicht, vielleicht liegt es daran, dass er 4 Stunden vor dem Match Melatonin genommen hat. Da haben wir uns dann lustig drüber gemacht. Also das Zeug wirkt und hilft einem eben beim Einschlafen. Und just das ist passiert. Das ist also ein Präparat von einem polnischen Hersteller, aus einer polnischen Pharmafabrik, ja, also einem polnischen Pharmaunternehmen. Das nahm sie, fiel dann in den Schlaf, und circa 5 Stunden später klingelte es eben an ihrem Hotelzimmer, und es gab eine unangekündigte Dopingprobe. Und in dieser Dopingprobe ist dann, jetzt muss man erstmal sagen, komischerweise dieses Mittel, wie heißt das,
Trimetazidin,
ja, entdeckt worden. Das hat, korrigiere mich, Henrike, in diesem Mittel eigentlich nichts verloren, richtig?
Das ist korrekt. Also vielleicht sollten wir einmal einschieben, Melatonin ist kein Präparat, sondern ein Schlafhormon. Das haben wir alle in unserem Körper. Man kann das aber inzwischen synthetisch nachbasteln. Und es soll dabei helfen, dass man besser und tiefer schläft, was ja verständlich ist, dass man das als Sportler, Sportlerin, die viel unterwegs ist und entsprechend viel durch Zeitzonen reist, nimmt. Und Trimetazidin ist ein Arzneimittel, das eigentlich benutzt wird, um, ja, ich sag mal, Herzkrankheiten zu behandeln, Angina pectoris, oder auch gegen Schwindel und bei Tinnitus eingesetzt wird. Nur Trimetazidin hat den schönen
Vorteil,
wie auch immer, Nebeneffekt, die Leistung zu steigern, weil es die Energiebereitstellung im Körper verbessert. Also man hat quasi mehr Energie im Umlauf, was ja für so einen Sportler, eine Sportlerin, nicht ganz so schlecht ist.
Und der ein oder andere mag sich erinnern, dass im Dopingfall Sharapova damals, sie ja verurteilt wurde. Die Argumentation damals lautete, sie müsste Melatonin nehmen, also ein Herzmedikament, was selbstverständlich auf der Dopingliste steht, ähnlichen Effekt hat. Nur damals wurde ihr das eben als Doping ausgelegt. Und sie konnte damals in der Argumentation nicht durchkommen, dass sie das aufgrund ihrer Herzbeschwerden oder wie auch immer nehmen musste. Aber das sei nur nebenbei bemerkt. Auf jeden Fall wurde dieses schöne Medizinpräparat eben dann über die Urinprobe abgegeben erstmal und dann passierte erstmal nichts, denn es war eine Out-of-Competition-Probe, die wurde dann analysiert und nach den US Open Mitte September gab es also die Informationen an Iga Swiatek: Achtung, hier in deiner A-Probe ist das gefunden, dann geht das Ganze so seinen Weg. Die B-Probe wird geöffnet, das dauert auch nochmal circa eine Woche, wird untersucht, ja, die ist also auch positiv und damit setzte also dieser Bann erstmal ein, diese Suspendierung. Und währenddessen baute sich eben die Verteidigungslinie von Swiatek daraufhin auf, dass sie es im Grunde genommen nur darauf zurückführen konnte, auf dieses Medikament, und stellte einem unabhängigen Labor in Utah in den USA sowohl die angebrochene Packung dieser Tabletten, die sie bei sich hatte, als auch ein noch versiegeltes zweites Päckchen dieses Medizin oder dieses Melatonin-Einschlafmittels zur Verfügung, hat gesagt, hier, guck bitte mal, ob da was drin ist. Und dann hat dieses unabhängige Labor hat das untersucht und siehe da, es gibt tatsächlich eine Kontamination dieses Einschlafpräparats mit eben diesem anderen Stoff, der da nicht reingehört.
Ja, also dieses Labor in Salt Lake City, das ist quasi das offizielle Labor, was für diese für die Ermittlung dieses Dopingfalls herangezogen wurde. Den hat Swiatek dann auf Aufforderung der ITIA dieses, also ihr Präparat, was sie hatte, was sie genommen hat, zur Verfügung gestellt und halt noch ein versiegeltes Mittelpräparat aus dem selben Batch, also aus derselben Herstellungslinie zur Verfügung gestellt. Eigentlich hatte die ITIA versucht, an eins dieser Produkte ranzukommen und dahingehend den Hersteller kontaktiert, der angeblich nicht reagiert hat. Inzwischen hat sich der Hersteller aber gemeldet und gesagt, naja, wir sind da von Anwälten angerufen und kontaktiert worden, die ohne jegliche Erklärung ein Produkt von uns haben wollten. Wir sollten das doch bitte mal rüberschieben, so ungefähr.
So Männer und man hat, in dunklen Sonnenbrillen und sowas.
So ungefähr. Also es klang sehr, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es klang schon sehr so nach dem Motto, wo ich als Unternehmen auch ein bisschen mich fragen würde, was das Ganze soll. Deswegen also dieses Labor in Salt Lake City ist quasi das, was für diesen Dopingfall von offizieller Seite herangezogen wurde. Swiatek hat vorher zwei Labore quasi selber engagiert im Zuge dessen, wo sie ihre Verteidigung aufgebaut hat, denen sie auch dieses Mittel zur Verfügung gestellt hat und die halt auch diese Spuren von Trimetazidin gefunden haben. Deswegen nur, dass nicht der Eindruck entsteht, Spieler könnten sich irgendwie das Labor, das untersucht, aussuchen. Nee. Das ist so nicht der Fall. Ja, und sie haben halt diese Spuren gefunden.
Also rein von der Papierform her sieht das alles ziemlich, also alles andere als clean, aber vom Prozess her sehr, sehr clean und sauber aus. Sprich, hallo, da gibt es eine Beschuldigung, dann gibt es einen Verdacht, warum das so sein könnte, und das wird alles so nachgewiesen. Eine Anmerkung noch zu dem Unternehmen. Das Unternehmen wiederum kann ich natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch verstehen, sich da erstmal vorsichtig zu verhalten, denn für das Unternehmen, losgelöst vom Tennissport, ist es natürlich auch eine ziemlich doofe Situation. Ich muss mich ja fragen, wieso ist eigentlich in dem Präparat, was ich nehme, was anderes drin? Wieso stimmt da die Deklaration nicht oder die Zusammensetzung? Die haben ja ein weitaus größeres wirtschaftliches Interesse, nämlich fortzubestehen als Unternehmen. Und wenn sowas publik wird, ich glaube, die haben jetzt ein Qualitätsissue in ihrem Ding und müssen erstmal wieder für Glaubwürdigkeit sorgen, dass wenn du von denen, keine Ahnung, eine Ibu-Tablette dir bestellst, dass auch Ibu drin ist und nicht irgendwas anderes. Das gehört da eben nicht rein. Wobei, das sei noch erwähnt an der Stelle, das Thema Kontamination im Rahmen von Doping, gerade über Nahrungsergänzungsmittel etc., das ist schon eine Herausforderung für die Sportler. Also wenn die auf Präparate bauen, die sie unterstützen in der Ernährung etc. Jeder von uns kennt es, keine Ahnung, beim Tennis Wadenkrampf naht und dann sagt jemand, hast du mal Magnesium? Da gab es ein sehr interessantes Interview hier mit dem Betreuerstab von, ich meine von Osaka, nach dem Sinner-Case, die also ganz klar gesagt haben, wir können es uns gar nicht überlauben oder wir können es uns gar nicht erlauben, unseren Spielern irgendein Vitaminpräparat oder sonstiges zu geben, für das wir nicht horrende Summen bezahlt haben von Spezialherstellern. Wir können nicht mal eben hier in Deutschland bei DM Rossmann oder sonst wo reingehen und eine Brausetablette kaufen. Das funktioniert nicht, weil, auch wenn das Minimalspuren sind, Kontamination in solchen Betrieben nie ausgeschlossen ist. Es braucht nur irgendwelche Pulverreste in irgendeiner Rohrleitung, in irgendeinem Kessel hängen geblieben sein. Dann hast du eben auf Mini, Nano, sonst was, Mikroebene Kontamination drin und deswegen wird das schon normalerweise sehr, sehr umsichtig gehandhabt vom Betreuerstab eines Spielers oder einer Spielerin.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss auch mal überlegen, dieses Präparat, was sie genommen hat, das ist kein Supplement oder so, sondern das ist schon ein richtiges Medizinprodukt, was auch mit den entsprechenden mit den entsprechenden Regularien oder unter entsprechenden Regularien hergestellt wird. Also das muss man hier zur Unterscheidung auch nochmal ganz klar deutlich machen. Das ist also nichts, was man jetzt irgendwie gekauft hat und das halt kein Medizinprodukt ist, sage ich jetzt mal, und halt entsprechend höher auch kontrolliert wird, sondern das ist halt ein Medikament. Und die Firma hat auch, das hat die ITIA dann natürlich auch überprüft, stellt also auch ein Trimetazidin-Produkt her. Also da ist quasi die Kette hergestellt, dass man sagen kann, ja, da kann eine Kontamination realistisch sein. Und das Unternehmen hat, ich meine, das ist ein polnisches Unternehmen, die werden medial kein Interesse daran haben, die beste Spielerin ihres Landes quasi in den Dopingfall zu drängen, hat halt selber gesagt, dass die Verunreinigungen, die festgestellten Verunreinigungen quasi im erlaubten Bereich liegen. Also man kann eine Verunreinigung gar nicht zu 100% ausschließen, es sei denn, man würde jetzt eine Produktionsstraße immer nur für ein Medikament benutzen, was sich einfach kein Unternehmen leisten kann, da irgendwie, wenn es 20 Produkte herstellt, 20 Produktionsstraßen aufzubauen. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Also es lag wohl im Bereich dessen, was erlaubt ist. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ärgerlich, weil man dem Ganzen ja irgendwie auch vertraut und da ist auch eine Ende der Fahnenstange erreicht. Aber nur um das nochmal darzulegen, das ist jetzt nicht, zumindest dem Hörensagen nach, eine Kontamination, wo jetzt jemand irgendwie, zumindest Stand jetzt, Schindluder getrieben hat. Sondern das ist halt einfach PP, persönliches Pech, dass das halt da in Spuren auftaucht.
Und insofern ist die, ich möchte es mal so bezeichnen, die Faktenlage ziemlich mit großer Wahrscheinlichkeit so klar, dass man der Schilderung von Iga Świątek Glauben schenken kann, ne? Dass das aus Versehen stattgefunden hat. Natürlich könntest du noch hingehen, könntest sagen, ja, da sind aber noch so und so viele und da hat jetzt jemand ganz schnell irgendwie so ein kontaminiertes Ding irgendwie gebastelt, dass die da rauskommt und. Also ich sage jetzt mal, Verschwörungstheorien und abenteuerlichen Konstrukten sind natürlich immer irgendwo Tür und Tor geöffnet, aber so rein vom gesamten Ablauf her, was die Beweisführung angeht, was die Untersuchung der Beweise angeht, ist das, würde ich mal sagen, einigermaßen plausibel so alles.
Ja, vor allen Dingen, wenn man noch mal dazu erwähnt, dass vor und nach dieser kontaminierten Probe Świątek in relativ kurzen Abständen davor und danach auch Proben abgegeben hat, die kein Trimetazidin enthielten, was dadurch erklärt wird, dass sie dieses Mittel, dieses Melatonin-Präparat auch nur benutzt, um halt, wenn sie schlecht schlafen kann oder Jetlag hat, um dann besser einzuschlafen. Also das ist keine Dauermedikation, die sie benutzt, sondern etwas Punktuelles, was sich auch durch die Dokumentation der Konsultation mit ihren Ärzten und so angeblich bestätigen ließ. Wir haben ja die Beweise nicht gelesen. Aber sagen wir mal so, von allem, was Świątek so vorgelegt hat, hat sich laut ITIA schon ein recht stringentes Bild ergeben, dass ihre Erklärung logisch erscheinen lässt. Mhm. Zumal ich hier auch an der Stelle noch mal einschieben möchte, da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf, zum Jannik Sinner-Fall auch, dass hier für mich zumindest auch die Geschwindigkeit zwischen, du kriegst eine Nachricht, dass du, dass man eine Probe mit einer Dopingsubstanz gefunden hat und der Tatsache, dass deine Suspendierung aufgehoben wird, lag hier natürlich auch ein anderer Zeitraum von 3 Wochen im Vergleich zu, weiß ich nicht, einem Tag oder zwei. Mhm. Das mag jetzt bescheuert sein oder bescheuert klingen, dass man sagt, okay, das ist irgendwie vertrauenswürdiger, aber es erscheint mir doch irgendwie realistischer, dass man einen Moment braucht, um herauszufinden, wo denn die Kontamination entstanden ist.
Mhm. Sportlich in Anführungsstrichen ging es dann eben insofern weiter, dass sie eben ab Mitte September aufgrund der dann erfolgten Suspendierung nicht in der Lage war, insbesondere in China die Turniere zu spielen. Wenn man da heute die Absagen von ihr liest im Nachhinein, dann lesen sie sich natürlich ein bisschen anders. Damals sehr allgemein verfasst, sorry, ich kann leider nicht spielen aufgrund von persönlichen Reasons und schade, ich kann meinen Titel nicht verteidigen. Die armer schwarzer Kater Story geht natürlich jetzt so, ja, und ich bin ja schon genug gestraft, weil ich die Turniere nicht spielen konnte, ist jetzt Arena Nummer 1, weil ich habe meine Punkte nicht verteidigen können. Das las ich so ein bisschen irgendwo in ein paar Zwischenzeilen heraus, da hatte ich relativ wenig Mitleid an der Stelle. Wichtiger, denke ich, ist zu verstehen, dass eben während dieser Untersuchung und während dieses Banns eben schon 22 Tage sozusagen vergangen sind. Ja? Und jetzt musst du mir helfen, weil was ich nicht verstehe ist, also sie wurde dann, es wurde eben alles untersucht und dann für in Anführungsstrichen gut befunden und am Ende wurde sie mit einer einmonatigen Sperre sozusagen bestraft, von der 22 Tage oder 23 Tage schon abgesessen waren durch diese Suspendierung. Und jetzt hat sie noch 8 Tage abzusitzen, die diese Woche erfolgen, sprich bis, ich glaube, einschließlich heute. Warum durfte sie aber zwischendrin dann wieder beim Billie Jean King Cup spielen? Hast du das irgendwie klar gekriegt?
Also fangen wir mal hinten an. Die finale Strafe im Sinne von einer Sperre war bei ihr 1 Monat. Mhm. Also sie musste ihr Preisgeld von Cincinnati abgeben. Die Punkte durfte sie aus irgendeinem Grund behalten. Das ist das Einzige, was ich aus diesem Dopingbericht gelesen und nicht ganz verstanden habe. Zumindest klingt es für mich so. Punkte darf sie behalten, Preisgeld musste sie abgeben. Entschuldigung, wenn es hier klappert, meine Katzen schlagen sich gerade. Da sie die 3 Turniere verpasst hat, also Seoul, Peking und Wuhan, hat man ihr das, ich sage jetzt auch mal, quasi im Geiste angerechnet, dass sie damit ja schon einen Verlust erlitten hat. Und im Prinzip wird die vorläufige Suspendierung von 3 Wochen auf diese 1-Monatsstrafe angerechnet. Sie musste dann halt nur noch 8 Tage absitzen. Das geht jetzt, glaube ich, bis 4. Dezember, mhm. meine ich. Nicht bis 1., sondern bis 4. Also einschließlich 4. Dezember 0 Uhr ist sie quasi nicht spielberechtigt. Naja, und warum sie zwischendrin spielen durfte, liegt an demselben Grund wie Jannik Sinner, dass quasi das zuständige Gremium, das ihren Fall bearbeitet hat, quasi ihre Begründung, warum sie jetzt nicht aktiv gedopt hat, angenommen hat und damit die vorläufige Suspendierung bis zur Entscheidung zurückgenommen hat. Das ist genau dasselbe wie bei Jannik Sinner, dass die im Prinzip gesagt haben, wir glauben der Erklärung, dass das ja, nicht selbstverschuldet ist und dass sie quasi alles getan hat, was möglich war, um so etwas zu verhindern, also was Menschen möglich ist. Und damit wird das dann, wurde die dann aufgehoben. Aber das ist tatsächlich eine, so habe ich zumindest den Bericht entnommen, das ist eine Entscheidung, die von Fall zu Fall getroffen wird. Das ist also kein Automatismus, sondern man kann auf Sachlage sagen, okay, diese vorläufige Sperre wird erstmal wieder aufgehoben. So liest sich das für mich.
Tja, und das wiederum und jetzt die Veröffentlichung hat natürlich wieder für großen Wirbel gesorgt und für Unmut bei einer Menge von aktiven, nicht aktiven Spielern, Spielerinnen. Und damit wiederholt sich das, wie im Falle Jannik Sinner. Ich kann den Unmut verstehen. Denn es ist ja schon irgendwie der Eindruck dann, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Vielleicht gar nicht unbedingt in der Verurteilung als solches, ob da jetzt ein Monat oder gar keiner, ob man ihr glaubt oder nicht. Lassen wir das mal außen vor, sondern einfach nur in der Art und Weise, wie diese beiden Fälle gehandelt wurden. Im Vergleich zu, und es gab einen langen, sehr auf der einen Seite wütend, aber dennoch gefassten und vielleicht am Ende auch einen Tick über dem Ganzen stehenden Post von Simona Halep zu dem Ganzen, denn dort zog sich dieses Schauspiel ja über ein Jahr lang hin und hat ihr letzten Endes, ich will jetzt nicht sagen die Karriere ruiniert, aber das Ende ihrer Karriere auf eine ungute Art und Weise versaut.
Ja, kann man definitiv so unterschreiben, ja.
Es gibt den Fall von Tara Moore, der britischen Tennisspielerin, die plädiert hatte auf Kontamination von Fleisch, was ein Problem sein kann. Ich weiß nicht, ob es in dem Fall so war oder nicht. Wir haben das in der Vergangenheit gehabt, aber es kann ein Problem sein, wenn du Turniere in Südamerika spielst und dort Fleisch isst. Das gibt es dort häufiger, Kontamination. Das übrigens auch erwähnt damals in dem Interview, Mensch, da war das mit Florian Zitzelsberger, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall, der meinte, dass eben nicht nur die strenge Kontrolle von jeglichen Supplementen und Brausetablettchen, sondern eben auch Speiseplan und Speiseorte, insbesondere bei Reisen nach Südamerika, das scheint ein Problem zu sein. Anyway, Tara Moore hatte das gleiche Problem auch, gleiche sozusagen Verteidigungslinie. Und ich denke, was ein valider Punkt ist, losgelöst vom Urteil, was am Ende ergeht, ob man jemandem glaubt oder das schlüssig ist, dass es aus Versehen passiert ist oder nicht, dass hier mit zwei unterschiedlichen Prozessgeschwindigkeiten gearbeitet wird, ist alles andere als gut.
Das ist eine Katastrophe, weil es einfach die Glaubwürdigkeit untergräbt. Ich glaube, man sieht an dieser Stelle einfach auch zwei Punkte. Den Vorteil, den Sportlerinnen und Sportler haben, die sehr erfolgreich und entsprechend flüssig im Geld sind. Man muss mal überlegen, dass Iga Świątek natürlich genauso wie ein Jannik Sinner entsprechende Möglichkeiten hat, sich sehr schnell Anwälte zu organisieren, die sich mit dem Thema auskennen, Untersuchungen anstellen lassen kann. Ich kann mir vorstellen, dass diese zwei Labore, die dann das Medikament auf ihren Auftrag getestet haben, jetzt auch nicht ganz billig waren. Einfach auch die Möglichkeit zu haben, solche Leute sich dann zu engagieren, die dich unterstützen und vor allen Dingen auch mit der Konsequenz, drei Turniere zu verpassen und in der Zeit keine Punkte und keine. Okay, das ist grundsätzlich doof, aber es bricht mir jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn ich mal drei Wochen lang kein Geld verdiene. Das schafft natürlich von vornherein eine absolute Ungerechtigkeit, dass, gut, bei Simona Halep ist das Finanzielle auch kein Problem gewesen, aber bei einer Tara Moore auf jeden Fall, denke ich, wird die andere Mittel zur Verfügung gehabt haben. Und das grundsätzlich andere Problem ist, dass es natürlich maximal die Glaubwürdigkeit untergräbt einer Dopingkontrolle, wenn es möglich ist für Spielerinnen und Spieler, je nach Prozessausgestaltung und deiner Möglichkeit, da Einspruch zu erheben und wie das Ganze gelagert ist und wie, so macht es zumindest den Eindruck, vielleicht auch die Leute zu dir eingestellt sind, dass du die Möglichkeit hast, sowas unterm Deckel zu halten. Und erst, wenn sich quasi eine Lösung präsentiert hat, du dann rauskommen kannst, sagst, ach, tut mir leid, sorry, blöd, und das Leben geht weiter. Also das kann und darf nicht sein. Also ein solcher Prozess darf nicht sein. Ich bin nach wie vor dafür, dass egal wer suspendiert wird, die Suspendierung muss ab dem Zeitpunkt, wo sie greift, öffentlich gemacht werden. Punkt, ja. Ende, aus die Maus.
Ja, definitiv. Ja, das ist, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr ungut. Eva Lüss hat sich dazu auch ziemlich eindeutig geäußert. Auch da, ich finde die Äußerung im Großen und Ganzen auch recht, recht ausgewogen. Also es geht gar nicht so sehr den Spielerinnen und Spielern darum, auf jemanden einzeln jetzt hier auf Iga Swiatek einzudreschen, sondern es geht mehr um den... Um die mangelhafte Performance, was den Prozess angeht und eben die Steuerung dieses Prozesses durch die involvierten Organisationen. Und da haben sie einen Punkt, denn umgekehrt könnte man sagen, na, natürlich kratzt eine Krähe der anderen nichts aus. Ja. Ist halt generell die Frage mit dem Thema Doping, leistungsfördernde Substanzen etc. Betrifft es alle? Betrifft es keinen. Ich finde, nach dem Jahr ist es mal wieder die Frage, ja, wie steht man generell zu Doping im Tennis? Es gibt ja immer wieder so ein paar lustige Aussagen, Doping wird bei Tennis nichts bringen. Natürlich bringt es was, wenn du in Australien im fünften Satz nach 4:40 aufschlagen musst, dann hat das schon noch einen Vorteil. Das Thema Regeneration darf man nicht vergessen, wenn du dann nach diesen 5 Sätzen nach 2 Tagen wieder auf dem Court stehst und dein Körper einfach schneller regeneriert, dann bist du fitter. Insofern bringt Doping selbstverständlich auch im Tennis was. Auf der anderen Seite denke ich manchmal immer, ich weiß, es ist vielleicht ein total verwegener Gedanke, denke ich mir immer, ja gut, komm, dann lass er halt schneller regenerieren, sich weniger Muskelverletzungen zuziehen. Ich begeister mich doch an der Rückhand Cross oder an dem Passierball oder sonst was. Und den lernst du nicht durch Doping. Aber vielleicht ist das eine sehr vernebelte Sichtweise. Man sagt, man kann nicht sagen, dann gebt halt Doping frei. Ich weiß es nicht.
Also ich sag mal so, es ist, glaube ich, am Ende die Frage, was man sich von Sport erhofft oder was man mit dem Schauen von Sport eigentlich erreichen möchte. Wenn es dir um das Entertainment geht, was ein berechtigter Wunsch ist, also ich will das hier überhaupt nicht qualifizieren, wenn es dir um das Entertainment geht, darum zu sagen, ich möchte irgendwie ein schönes Match genießen, mir geht es darum, dieses Match, diese Performance zu sehen, dann kann man, glaube ich, sicherlich darüber nachdenken und sich fragen, ist da das Vorhanden oder Nicht-Vorhanden-Sein von Doping jetzt so wichtig? Wahrscheinlich nicht. Für den reinen Entertainment-Faktor, wenn das dann für alle offen wäre, kann man sicherlich sagen, na ja, das hat zwar sicherlich einen Einfluss, aber es ändert für mich am Erleben nichts. So, wenn man jetzt aber natürlich sagt, der Sinn von Sport ist das Messen des menschlichen Könnens, also was ist ein Mensch in der Lage zu leisten aus Training heraus? Und da müssen wir uns, glaube ich, keine Illusionen machen. Es wird schon sehr viel auch legal gedopt. Also ich glaube, Iga Swiatek in dem Bericht war, die nimmt, glaube ich, gefühlt 12 bis 14 Supplements, steht da drin, krass, und irgendwelche Sachen. Also da wird schon viel auch medizinisch geschraubt, was möglich ist. Und man kann natürlich auch die Diskussion aufmachen, ist die Einnahme von, weiß ich nicht, einem Schmerzmittel, wie es zum Beispiel Rafael Nadal auch viel gemacht hat, ist das auch eine Einflussnahme aufs Ergebnis, weil hätte er das nicht nehmen dürfen, hätte er nicht antreten können. Mhm. Also ich erinnere mich noch im French Open Finale gegen Kaspar Rüth ist er danach am nächsten Tag auf Krücken nach Hause gelatscht. Mhm. Also der war absolut nicht mehr in der Lage zu laufen und hatte vorher noch den French Open Titel geholt. Dann kann man sich das fragen. Aber ich sag mal, grundlegend ist dein Interesse daran, ein sportlich valides, halbwegs valides Ergebnis zu erzielen. Und dein Interesse liegt darin zu schauen, was ist menschlich möglich. Dann darf Doping natürlich nicht erlaubt sein, weil das die natürlich das Ergebnis maximal verzerrt. Und es ist ja schon verzerrt. Mhm. Das ist am Ende eine Entscheidung, die man treffen muss, wie man das macht. Und man muss natürlich auch bedenken, dass viele Dopingmittel nicht ganz harmlos sind. Also es gibt nicht in jedem Land ist jeder Mensch frei und nicht in jedem Land ist jeder Mensch reich genug zu sagen, es ist mir egal, Entschuldigung, es ist mir egal, ob ich jetzt sportlich erfolgreich bin oder nicht. Ich habe da irgendwie ein Sicherheitsnetz, auf das ich zurückfallen kann und dann mache ich halt was anderes. Also ich frage mich schon, was passieren würde, wenn man jetzt Doping legalisiert, was dann mit Sportlerinnen und Sportlern aus sehr armen Ländern passiert, wo Sport sehr, sehr viel zählt und Sport auch politisch noch eine viel größere Bedeutung hat, in welche Situationen die dann gegebenenfalls gedrängt werden können. Da hängt schon ein enormer Rattenschwanz mit dran. Aber ich glaube, unterm Strich kann man sich auf jeden Fall darauf einigen, dass man sagt, man muss den Umgang mit Doping einfach, ich sag jetzt mal, auch im Prozess normalisieren. Es muss passieren, dass eine vorläufige Sperre sofort öffentlich wird. Dann muss aber auch gleichzeitig klar sein, dass wenn dann herausgefunden wird, diese Person konnte wirklich nichts dafür, dann muss auch Ruhe sein. Weil der Drang, so eine vorläufige Dopingsperre zu verheimlichen, liegt ja auch darin. Und das hat Iga Świątek in ihrem Online-Statement schon, glaube ich, ganz gut dargelegt, was ich auch verstehen konnte, ist halt dieser Knacks für dein Image, der dann passiert.
Klar.
Ja, es muss dann natürlich auch klar sein, dass wenn wir so einen Doping-Prozess systematisieren und sagen, da kommen gewisse Automatismen rein, dann muss natürlich auch klar sein, eine vorläufige Sperre ist eine vorläufige Sperre und nicht das Endergebnis. Ja. Und ob wir da schon weit genug sind, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Und wenn man es vielleicht zum Ende unseres Ausflugs in die Doping-Welt und zum Ende unseres Podcasts für diese Woche nochmal eine Stufe weiter drehen möchte, habe ich gerade überlegt, als ich dir zugehört habe, wäre natürlich zu sagen, ja, aber wenn alles möglich wäre und alles frei wäre, wohin geht es dann? Also losgelöst übrigens von den gesundheitlichen Risiken und Problemen, den gesellschaftlichen Problemen, die du angesprochen hast. Wenn aber wir nur den Sport sozusagen nach vorne rücken würden, was wäre denn, wenn die Anpassungsgeschwindigkeit und die Anpassung der Leistung unendlich schnell wäre? Würden wir dann irgendwann landen bei einem 150 Stundenkilometer geschlagenen Vorhandwinner, der eben kein Winner mehr ist, weil der andere auf der anderen Seite so schnell ist, dass er den Ball dann auch noch kriegt? Weißt du, was ich meine? Weil es die leistungssteigernde Substanz erlaubt, dass ich plötzlich so schnell renne, dass die ehemals so faszinierende Rückhandcross mit 135 eben nicht mehr einschlägt und hinten gegen die Bande geht, sondern wieder zurückgespielt wird. Oder um es andersrum nochmal zu framen oder mich zu erinnern, wie groß war die Faszination, jetzt kommt wieder Opa erzählt vom Krieg, ja, aber wie groß war die Faszination, als Ben Johnson 1988 bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul damals als erster Mensch die 100 Meter unter 9,8 Sekunden gelaufen ist. Er ist 9,79 und ich weiß noch, wir waren damals jung, halt Teenager, die Nacht durchgemacht, um diesen 100-Meter-Lauf zu sehen und du saßt davor und hast wirklich, also wenn du sportbegeistert bist, ich hatte wirklich Gänsehaut, weil du hattest das Gefühl, ey, hier wird jetzt gerade Geschichte geschrieben, ja. Es sind halt so Milestones und du warst voll der Bewunderung ob der Leistung Und genauso groß war dann 48 Stunden später die Enttäuschung, als die Bombe eben platzte, dass er gedopt ist. Ja. Und deswegen eine bei Freigabe von Doping gerannte Zeit über 100 Meter von 5 Sekunden, ja, würde uns die noch die gleiche Faszination in den Augen spiegeln lassen, würde uns das die Gänsehaut irgendwie über die Arme rennen lassen, wenn wir Zeuge von großen sportlichen Leistungen sind. Wir sagen, am Ende feststellen müssen, es ist nur oder zum großen Teil dessen geschuldet, weil die Menschen sich durch die Einnahme von leistungsfördernden Substanzen optimiert haben. Ich weiß nicht, ob das dann übrig bleiben würde. Und deswegen habe ich es nur als Gedankenanstoß mal reingebracht. Hm. Denn ich glaube nicht, dass das im Sinne von Sport ist, so wie du ihn beschrieben hast. Obgleich ich dann sarkastisch immer wieder sage, wieso, der Radsport hat es doch geschafft. Die Tour de France ist doch sauber.
Total, sehr ja. ganz sauberer Sport, ja. glaube ich. Ja, das ist natürlich das Dilemma, in dem man sich bewegt. Dass man natürlich, dass das halt auch einfach keine klare Linie ist. Das ist nicht schwarz und weiß, richtig und falsch. Also das ist eine sehr wellige Linie zwischen was ist noch erlaubt und möglich und was ist dann schon ganz klar Doping. Und diese Linie wird man nie exakt kriegen, wird man nie gerade kriegen. Da wird es immer Ungleichheiten geben, auch Doping, auch dazu muss man Zugang haben. Und auch das ist nicht so, glaube ich, nicht so ganz leicht erledigt. Aber natürlich, wenn Doping erlaubt wäre, dann darf man sich natürlich immer die Frage stellen, was davon ist dann noch die Leistung? Weil das wirst du nicht mehr auseinanderhalten können. Du wirst dir nie sicher sein können, okay, 95% dessen ist jetzt menschliche Leistungsfähigkeit Richtig. Und 5% hat das Doping noch draufgepackt. Das ist, glaube ich, eher so dieses Problem, dass es dann am Ende, glaube ich, zumindest in meinen Augen emotional egal wird. Und dann ist der Sinn von Sport weg. Weil okay, zu schauen, was ein Mensch leisten kann körperlich, das kann man auch so in einem wissenschaftlichen Rahmen betreiben und dann weiß man es halt. Aber der Sport hat ja diesen emotionalen Entertainment-Faktor, dieses Wow, da hat jemand einen Großteil seines Lebens dafür geopfert, diese Leistung erreichen zu können und viel dafür gegeben. Und dann möchte man natürlich, zumindest in meinen Büchern, möchte ich dann auch gerne wissen, dass das wirklich die eigene Leistung war. Ja. Immer mit der Einschränkung, dass mir natürlich klar ist, dass wenn man sich einen tollen Physio leisten kann, das natürlich auch einen Einfluss hat auf deine Performance im Vergleich zu jemandem, der sich das nicht leisten kann.
Klar. Wie denkt ihr darüber? Doping freigeben, genauso lassen, ändern? Habt ihr sonst eine Meinung dazu? Schreibt uns das gerne mal unter kontakt@tennisproleten.de oder natürlich gerne auch auf Instagram. Noch sind wir auch auf Twitter, /X. Also wenn ihr Lust und Laune habt, uns da mal Feedback zu geben, eure Meinung, Sichtweise, schreibt ihr uns gerne, würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, Henrike, schönes erstes Türchen, was wir heute hier aufgemacht haben.
Ja, ja da war direkt ein großes Geschenk dahinter.
Jetzt hoffen wir mal, dass die Woche uns weitere, wie auch immer geartete Geschenkchen geben wird, denn dann können wir Ende nächster Woche wieder den nächsten Podcast für euch aufnehmen. Das tun wir auch. Wir haben noch viel vor. Wir werden das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Wir werden uns zum Ende Dezember hin das neue Jahr genau anschauen, unsere Erwartungen, unsere Wünsche. Und insofern wünschen wir euch jetzt einen genauso herrlichen Adventssonntag, wie wir ihn beide haben, ob in Köln, in Hamburg oder sonst wo in Deutschland. Macht's gut. Empfehlt uns gerne weiter. Gibt uns irgendwie so ein Sternchen oder auch 5 oder wie auch immer. Das wird uns sehr, sehr freuen und auch helfen, als Podcast weiter für euch jede Woche da zu sein. Schönen Advent. Tschüss, Henrike.
Tschüss, Tobi. Tschüss in die Runde.
Ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.